Ich lese uns den Predigttext aus Markus, Kapitel 3, die Verse 20 bis 35. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten: Er steht im Bund mit Beelzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Jesus rief sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan den Satan austreiben, fragte er sie. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann aber auch niemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Ich sage euch, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum. Als man ihm ausrichtete: Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen, und fuhr fort: Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade mittendrin in einer Predigtserie über das Leben von Jesus. Im Markus-Evangelium schauen uns ein Jahr lang Jesu Wirken und sein Tun an, wie Markus das beschreibt, 16 Kapitel lang. Heute sind wir jetzt in der zweiten Hälfte dieses dritten Kapitels und genau in dem Textabschnitt, den Mark uns gerade beschrieben hat. Und ich möchte mir gemeinsam den Text heute mit uns in drei Schritten anschauen, was da drin steckt. Als allererstes schauen wir uns mehrere falsche Theorien an, wer Jesus ist. Als zweites hören wir dann so in der Mitte von diesem Textapparat aus Jesu eigenem Mund, wer er wirklich ist. Und ganz am Ende, drittens, schauen wir dann, wie sich das denn auf unser Leben auswirkt. Was hat das mit uns zu tun? Und wir starten direkt mit dem ersten Punkt: mehrere falsche Theorien darüber, wer Jesus ist. In Vers 21 und 22, da tauchen die gleich auf. Und ich lese uns nochmal den ersten Satz, der dazu hier geäußert wird. In Vers 21, da heißt es: Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Ja, ein bisschen lustig. Die Familie von Jesus muss ihn einfangen, weil er zu wild geworden ist. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Und die nächste Behauptung, die dann kommt, ist gleich im Vers danach. Die Schriftgelehrten kommen aus Jerusalem runter an den Ort, wo Jesus ist, und sagen dann: Er steht im Bund mit Beelzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Das sind diese zwei Theorien, die es hier gibt. Einmal von der Familie von Jesus und einmal so von der religiösen Elite, von den Schriftgelehrten. Die erste Theorie lautet: Der ist wahnsinnig. der ist komplett verrückt geworden. Und die zweite Theorie, das ist so die düstere Seite, die von Jesus gemalt wird, die heißt, er ist besessen. Ja? Er ist irgendwie im Pakt, im Bund mit dem Satan. Nun, was versuchen diese Theorien zu machen? Eine Theorie ist eigentlich immer da, um irgendwie Daten und Fakten irgendwie kurz zu komprimieren und auf den Punkt zu bringen. Und die Leute, die das versuchen hier um Jesus herum, die machen das, weil sie viele Aussagen von ihm in den letzten Wochen, Monaten erlebt haben, wo sie Jesus halt irgendwie erfahren haben. Und wir sind jetzt heute hier im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und wenn du in einer der 7 letzten Predigten schon mit dabei warst, dann hast du irgendwie so eine Aussage von Jesus schon mal gehört. Jesus sagt zum Beispiel immer wieder, auch im Markus-Evangelium, dass er der Sohn des Menschen ist. Und das ist eine Figur aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel, die Jesus auf sich anwendet und sagt, der bin ich. Und dieser Menschensohn ist jemand, der am Ende der Zeit wiederkommen wird, um diese ganze Welt zu richten. An einer anderen Stelle sagt Jesus, dass er der Herr des Sabbats ist. Und sagt damit, ich bin der Urheber, der den Sabbat eingeführt hat. Gemäß dem ersten Buch Mose. Und ich war damals schon mit dabei, als das passiert wurde. In dieser coolen Geschichte, die wir vor ein paar Wochen gehört haben, wo die Freunde von Jesus den Gelähmten durch das Dach runterlassen, sagt Jesus, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Und wenn du irgendeine Sünde in deinem Leben tust, dann richte die sich direkt gegen mich. Das ist das, was Jesus immer wieder sagt. Und nun stell dir mal vor, du würdest so eine Person in deinem Leben kennen, die behaupten würde, ich habe schon immer existiert, ich habe die Welt geschaffen und wenn du irgendeine Sünde begehst, dann beleidigst du mich dagegen. Das ist das, was Jesus tut. Und ich sag dir, was du tun würdest, wenn du so eine Person in deinem Leben kennen würde, die sowas zu dir sagt, dann würdest du denken, der ist doch vollkommen durchgeknallt. Ja, so ein verrückter Mensch. Du würdest annehmen, dass diese Person verrückt ist, dass sie lügt oder dass sie wahnsinnig geworden ist. Das sind die einzigen 3 Alternativen, wenn wir uns die Personen im Leben von Jesus um ihn herum anschauen, wie sie immer wieder auf ihn reagiert haben. Entweder ist Jesus ein Verrückter gewesen, oder er war ein Lügner, oder er war echt der, der er behauptet zu sein. Was er definitiv nicht war, das ist eine Theorie, die relativ jung ist, die es heute manchmal gibt, dass einfach gesagt wird, Jesus war auf dieser Erde einfach ein Lehrer. Er war unterwegs und hat Frieden und Liebe gelehrt. Für die Leute, die ihn damals aber tatsächlich erlebt haben und gekannt haben, gab es diese Kategorie nicht, weil der Anspruch, den er hatte, die Aussagen, die er rausgehauen hat, einfach viel zu krass waren. Entweder war er verrückt, er hat gelogen, oder er war der Herr der ganzen Welt. Nun, alle frühen Anhänger von Jesus waren Juden. Es gab keine anderen Menschen, die er damals erreicht hat. Alle waren Juden. Und die Juden glaubten, dass Gott diese Welt aus dem Nichts heraus erschaffen hat. Sie glaubten, dass Gott so vollkommen heilig und gerecht ist, dass sie nicht mal seinen Namen ausgesprochen haben oder aufgeschrieben haben. Und das wirft diese große Frage auf, was für einen Charakter muss Jesus gehabt haben, um Tausende von Juden davon zu überzeugen, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Davon zu überzeugen, etwas zu glauben, was allem widerspricht, was sie bis dahin in ihrem eigenen Leben gehört haben und gegen ihre komplette Weltanschauung ging. Was für ein Leben muss Jesus von Nazareth geführt haben, um das zu durchbrechen? Ich bin mir sicher, es kann kein Leben gewesen sein, das dem eines Lügners und dem eines Verrückten geglichen hat, sondern wir finden eine Antwort darauf in den Berichten im Neuen Testament, in den Evangelien. Seine Anhänger, die um ihn herum waren, die haben erlebt, dass Jesus eine atemberaubende Ich-Bezogenheit in seinen Behauptungen gelehrt hat. Ja? Ich bin der Gott, der gekommen ist. Ich bin derjenige, gegen den sich deine Sünden richtet. Ich bin derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Und auf der anderen Seite waren seine Ansprüche gepaart mit einer Lebensführung, die sowas von demütig und nicht ich-bezogen ist. Seine Liebe zu den Armen, seine Liebe zu den Ausgegrenzten, seine Liebe zu allen leidenden Menschen um ihn herum. Und diese umwerfende Ich-Bezogenheit in seinem Leben, gepaart mit seiner Demut, das sind zwei der krassesten Gegensätze, die es überhaupt gibt, vereint in einer Person. Und diese Wahrheit, die er seinen Anhängern vor Augen geführt hat und die er ihnen vorgelebt hat durch seinen Lebensstil, ist letztendlich das, wodurch er sie überzeugt hat und am Ende ihn ganz viele deswegen angebetet haben. Und in diesem spannenden Abschnitt, den wir uns jetzt heute aus dem Markus-Evangelium anschauen, sagt Jesus uns, wer er wirklich ist. Ich glaube, ganz oft herrscht hier so ein bisschen Verwirrung in diesem Abschnitt, weil man so erschrocken und schockiert darüber sein kann, was Jesus in Vers 29 sagt, dass es irgendwie eine Sünde gegen den Heiligen Geist gibt, die nicht vergeben werden kann. Das schauen wir uns später noch an. Ja. Aber aus diesem Schreck heraus kann man überlesen, was Jesus eigentlich davor sagt. Und deswegen lese ich uns die Verse 23 bis 27 nochmal vor. Da heißt es, Jesus rief sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan den Satan austreiben, fragte er sie. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann aber auch niemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Ja, das ist eine spannende Situation hier. Als erstes wird uns gesagt, dass Jesus in einem Gleichnis spricht. Ja, es ist ein Wort, das eine Metapher bedeutet. Jesus malt eine Metapher, er denkt sich einen Bildvergleich aus. Und er vergleicht diese Welt, auf der wir leben, mit einem Königreich. Und dieses Königreich, es ist besetzt von einem starken Herrn, von einem Kriegsherrn, von einem ungerechten Mann. Und dann sagt er, ein General wird eine Schlacht niemals dadurch gewinnen, indem er seine Truppen gegen seine eigenen Truppen kämpfen lässt. Und dann fährt Jesus mit dieser Metapher fort und er vergleicht diese Welt mit einer Burg. Und er sagt, dieser böse Fürst, dieser Kriegsherr dieser Welt, er hat gewissermaßen ein Schloss und da drinnen sind Gefangene. Und jeder einzelne von uns ist ein Gefangener darin. Denn diese Welt, sie liegt in Knechtschaft der Sünde und des Todes. Und mit diesem Bild kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, wo wir aus Jesu eigenem Mund hören, wer er wirklich ist. An dieser Stelle hat Jesus die Kühnheit zu behaupten und zu sagen, aber ich bin stärker als er. Ich bin stärker als dieser mächtige Fürst dieser Welt. Ich bin gekommen, um diesen Starken und Bösen zu bändigen. Und in gewissem Sinne sagt Jesus uns dadurch, denkt mal an diese Welt, in der ihr lebt. Denkt an die Krankheit, denkt an die Ungerechtigkeit, denkt an den Tod, seht die Welt so, wie sie ist. Glaubt ihr, irgendein Morallehrer könnte das jemals überwinden? Glaubt ihr, irgendwelche Bildung könnte diese Probleme lösen? Jesus sagt, nein, ich muss zuerst etwas in dir tun, um dich zu verändern. Bevor ich dir etwas lehren kann der Lebensführung, muss ich dich innerlich erstmal von dem Bösen befreien. Ja, bevor ich ein Lehrer der Liebe und des Friedens sein kann, bin ich erstmal der göttliche Krieger der Prophezeiung. Natürlich ist Jesus auch ein Lehrer des Friedens und der Liebe, aber das ist nicht das Erste, wofür er gekommen ist. Sondern was Jesus hier tut, ist, dass er die tiefsten menschlichen Hoffnungen ansprechen will. Und diese Botschaft, die kommt im Verlauf der Bibel immer wieder vor und sie zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, in das erste Buch Mose, können wir das lesen, 1. Mose 3, Vers 15, da sehen wir, dass das Paradies verloren geht. Die Menschheit liegt in Trümmern. Das Paradies, das Gott geschaffen hatte, es zerbricht, weil all das, was die Schlange im Garten Eden zerstören will, in das menschliche Herz eindringt. Ja, jeder einzelne Mensch gerät daraufhin in eine Knechtschaft von Angst, Gewalt und Tod. Und all das ist passiert mit einer Welt, die Gott so sehr geliebt hat. Sie ist zerbrochen und kaputt gegangen. Es ist ein dramatischer Moment. Ja, das, was Gott einst perfekt geschaffen hat, ist kaputt gegangen, weil ein Feind eingedrungen ist. Und Gott, er sieht an dieser Stelle die Schlange an und er macht eine Prophezeiung. Und er sagt in 1. Mose 3, Vers 14, da sprach der Herr zu der Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Gott sagt hier, du Schlange, du hast einen Moment lang triumphiert. Aber es wird ein mächtigerer kommen und der wird dir den Kopf zertreten. Und das wird dein Todesurteil bedeuten. Er wird dein Reich ausplündern und er wird die Gefangenen in deinem Haus befreien und er wird diese Erde komplett erneuern. So lautet die Prophezeiung ganz am Anfang, die Gott ausspricht gegenüber der Schlange. Und im Lauf der Bibel entwickelt sie sich. Und in jedem Buch, was wir weitergehen in der Bibel zum Neuen Testament hin, sehen wir ein Stück mehr davon. Im Buch der Psalmen sagen die Psalmisten dann immer wieder, der Herr wird kommen, der große göttliche Krieger, er wird kommen und er wird uns befreien und er wird diese Welt hier heilen und wieder gesund machen. Und gegen Ende des Alten Testaments, als es schon auf die Zeit zugeht, dass Jesus kommt, gibt es aber bei vielen Propheten eine Menge Zweifel und eine Menge Verwirrung, wo dieser göttliche Krieger denn bleibt. Es gibt eine Stelle im Buch der Klagelieder, wo Jeremia eine Prophezeiung macht und er schaut auf Gott, er blickt auf den Zorn Gottes, weil Gott der Heilige ist, der gegen das Böse in dieser Welt kämpft. Und in Klagelieder 2, Vers 3 sagt Jeremia dann ganz plötzlich, in seinem Zorn hat er alles zerschlagen, wodurch Israel stark und mächtig war. Im Augenblick, als die Feinde kamen, zog er die Schützen der Hand von uns zurück. Er setzte Israel in Flammen wie ein Feuer, das nach allen Seiten frisst. Wie ein Feind hielt er den Bogen gespannt, seine rechte Hand bereit zum Schuss. Was hat das zu bedeuten? Worum geht es hier? Der Gott Israel, er ist kein Stammesgott, der nur das Volk Israel alleine beschützt, sondern Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ihm gehört alles, jedes einzelne Volk, jeder einzelne Mensch, der auf dieser Erde lebt. Und er ist letzten Endes auch der Richter der ganzen Erde. Und er kämpft gegen das Böse, wo immer es auf dieser Welt passiert. Und was diese Prophezeiung sagt, ist, dass Gott sich selbst gegen diejenigen richten wird, die an Gott glauben und dennoch Unrecht tun und mitschuldig sind für das Böse auf dieser Welt. Und diese Stelle sagt, Gott ist gekommen, um die Mächte der Finsternis zu besiegen, egal von wem sie ausgehen. Und was hier passiert, ist eine große Verwirrung bei den Propheten. Was wird Gott tun, wenn er kommt auf diese Erde? Ja, was macht er dann? Er will diesen starken Feind, den es gibt, binden, aber er will gleichzeitig auch uns Menschen retten. Wie geht das zusammen? Wie kann Gott das tun? Und als Jesus kommt, hat er gesagt, ich bin gekommen, um diesen starken Mann zu binden. Ja, ich will den Satan besiegen. Und all diese Probleme, die auf dieser Welt da sind, die werden nur gelöst werden durch mich. Es wird keinen anderen Weg geben. Aber wie soll das geschehen? Das Markus-Evangelium hindurch entwickelt sich da auch ein roter Faden, aber ich will euch das heute schon sagen, was am Ende die Lösung sein wird. Ja, und wir warten nicht erst bis Kapitel 16, bis das aufgelöst wird. Die Botschaft ist, wir haben einen Gott, der gegen das Böse kämpft, der gegen jegliches Böse kämpfen will. Und gleichzeitig haben wir einen Gott, der sein Volk retten will. Das ist sein Anliegen. Er will alles Böse beseitigen und er will jeden Menschen retten. Das ist Gottes großer Plan. Aber wie kann er das beides tun? Wir sehen, dass Jesus der Mächtige ist, der alle Macht hat, der gekommen ist, um in Vollmacht zu predigen, der gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, indem er Dämonen austreibt, indem er Tote auferweckt, indem er Kranke gesund macht. Und er ist stärker als jede Macht, die es auf dieser Erde gibt. Er lässt Menschen von den Toten auferstehen. Also ist er stärker als der Tod selbst. Der Tod hat keine Macht mehr, wenn Jesus da ist. Er vergibt Menschen ihre Sünden. Also ist er stärker als jegliches Böse in uns Menschen. Er berührt Aussätzige und infiziert sich dadurch nicht selber. Er lässt aus dem Nichts Essen entstehen. Ja? Also ist er stärker als jedes Böse, was es auf dieser Erde gibt. Und doch sehen seine Jünger ihn am Ende seines Lebens gefesselt. Und das ist der Grund, warum die Jünger fast verzweifeln, womit sie nicht klarkommen. Ja, Jesus ist doch als der große König gekommen. Was passiert dort? Sie sehen, wie er fertig gemacht wird, wie er nicht einen Thron besteigt, sondern an ein Kreuz genagelt wird. Und das ist der überwältigende Triumph des Mächtigen. Jesus hätte so easy ein Schwert in die Hand nehmen können und die böse römische Besatzungsmacht einfach enthaupten können. Und er hätte dadurch für eine ganz kurze Zeit die Juden in Israel von den Römern befreit gehabt. Aber was wir am Kreuz sehen, das ist ein Richter, der selbst als Richter wiederkommen wird, an dem sich aber Gottes großes Urteil völlig entfaltet. Wir sehen am Kreuz auf das Leben von Jesus herabkommen, die Strafe für Schuld und Sünde, die eigentlich uns treffen sollte, die er aber auf sich nimmt, um unsere Sünden zu bezahlen. Und das ist wirkliche Größe und Macht durch das Leben von Jesus, die dort zum Vorschein kommt. Es ist ultimative Stärke, wenn der Herr des Universums so weit geht, dass er schwach wird, um unsere Schuld zu bezahlen und dadurch das Böse letzten Endes zu vernichten, ohne dass er uns vernichten muss. Es ist ultimative Stärke, Stärke, die so stark wird, um sich selbst töten zu lassen. Und alleine dadurch hat Jesus alles verändert, was eigentlich uns treffen sollte. Und er konnte dadurch das Böse besiegen. Und in dem dritten Schritt sehen wir jetzt noch, was das alles mit uns zu tun hat. Wie wirkt sich das auf unser Leben jetzt aus, wenn Jesus das errungen und erkauft hat? Paulus sagt im Neuen Testament in Römer 12 an einer Stelle: Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Es ist interessant hier, Paulus, er benutzt in diesem Textabschnitt die Sprache des Kampfes gepaart mit der Sprache der Liebe. Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und ich will am Ende jetzt noch dahin kommen, wie das für uns auch in der Praxis funktioniert, wie ist das möglich? Als Jesus Christus ans Kreuz ging, da brachte er die gewaltige Kraft Gottes mit auf diese Welt und gleichzeitig brachte er mit seinen Wunsch, uns zu lieben, selbst wenn wir am Bösen beteiligt sind. Selbst wenn ich schuld daran mit bin, dass es etwas Böses auf dieser Welt gibt, will er mich befreien und nicht verurteilen. Und am Kreuz hat Jesus dieses Böse in der Welt besiegt. Auf eine Art und Weise, die sich niemand bis dahin so vorstellen konnte. Und wir dadurch jetzt eine Möglichkeit haben, wie wir mit Menschen umgehen können, auch wenn sie sich uns gegenüber böse verhalten. Ja, stell dir mal vor, jemand tut dir in deinem Leben ein Unrecht, ja, worauf du wirklich zornig bist, wodurch du verletzt bist, was dich innerlich aufbrausen lässt. Was möchtest du daraufhin ganz praktisch tun? Genau das Gleiche soll dein Verursacher jetzt auch erleiden. Ja? Irgendwie so Rachegedanken kommen. Du wünschst deinem Nächsten, der dir das angetan hat, eigentlich, dass er genau das auch erlebt, was du gerade durchlebst. Du willst Gerechtigkeit. Das ist das, was sich intuitiv in uns in so einer Situation regt. Ich glaube, es ist selten möglich, dem zu widerstehen. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was steckt dahinter? Warum ist das so? Was ist der Grund für diese Reaktion? Dann sagt uns die Bibel, es sind die Fesseln des Bösen, die dich umschlingen. Diese Reaktion zeigt dir einfach, dass du ein Gefangener im Haus des Bösen bist. Und der Böse will, dass du genau das tust, läuft für ihn genau nach Plan. Und wenn ich mir die Frage stelle, warum läuft in dieser Welt so viel schief? Ja, warum ist eigentlich diese Welt in so einem erbärmlichen Zustand, dass sich Menschen gegen Menschen erheben und bekriegen, im Privaten und auch auf weltweiter Ebene? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, ja, wenn ich mir die Frage stelle, wie könnte sich das Böse auf dieser Welt bestmöglichst verbreiten? Aber die ganz einfache teuflische Strategie ist, jemand tut dir Böses und dein Impuls ist, jetzt tue ich auch weiterhin Böses. Ja? Und es verbreitet sich in mir selbst, in meinem Inneren und natürlich auch hingehend zu anderen Menschen. Ja? Eine endlose Schleife, die niemals endet. Und die Bibel sagt uns, als Jesus-Nachfolger gibt es eine Sache, die wir an der Stelle tun können. Pause-Taste drücken. Ja? Einfach mal anhalten innehalten und überlegen, welche Ressource das Evangelium uns geben will. Was wäre, wenn der Anblick von Jesus und von seiner unermesslichen Stärke mich innerlich so bewegen würde, dass ich sage, ich bin auch ein Teil des Bösen auf dieser Welt. Und wegen mir musste mein Herr sterben, damit er mir vergeben kann. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich das innerlich immer wieder in mir bewege, dass mir das auch eine Demut gibt und eine Einstellung, die der meines Königs Jesus gleicht. Wenn ich sehe, dass jemand mir an Unrecht tut, dann habe ich diese Ressource des Evangeliums und zu sagen, ich muss mich jetzt nicht entscheiden dafür, das irgendwie wieder zurückzuzahlen, sondern ich habe durch den Tod von Jesus in meinem Leben eine Ressource, die unglaubliche Kraft in mir freisetzt. Wenn ich sehe, dass er für mich sterben musste, dann gibt mir das innerlich eine Demut. Und wenn ich sehe, dass Jesus für mich sterben wollte, freiwillig, um mich zu erlösen, dann macht das was mit meinem Herzen. Dass ich sagen kann, ja, du hast mir jetzt wehgetan, mein lieber Mitmensch, aber ich habe Jesus, ja, und ich will anders jetzt handeln. Mit anderen Worten, wenn ich die Schwäche von Jesus sehe und wenn mich das verändert, dann macht mich das eigentlich zu einem mächtigen Menschen. Jesus, er ist gekommen auf diese Erde als der mächtige Gottesvertreter, der das Böse besiegen wollte. Und er macht uns innerlich mächtig, dass wir vergeben können. Und Vergebung, ihr Lieben, ist meiner Meinung nach die mächtigste Waffe auf dieser Welt. Wenige beherrschen sie und kaum einer rechnet damit, dass ihm Vergebung gewährt wird. Das ist der Weg von Jesus, den er uns vorausgegangen ist und uns auch einlädt, genau auf diese Art und Weise durch unser Leben das Böse zu besiegen. Und nur wenn ich das sehe, dass Jesus für mich sterben musste und dass er das sogar noch bereitwillig und gerne für mich getan hat, nur wenn ich diese Schwäche in ihm wirklich auch erkennen kann, dann wird mir das eine innere Stärke geben, die Ressource der Vergebung in mir freisetzen. Und ich werde zu anderen Menschen sagen können, die mich verletzen und angreifen, ich vergebe dir von Herzen. Und das macht uns zu mächtigen Menschen, die mit Jesus im Bunde die Macht des Bösen auf dieser Welt auch besiegen können. Das Evangelium macht uns frei. Das Evangelium macht uns zu wahrhaft mächtigen Menschen. Und es gibt eine seltsame Stelle im Neuen Testament in 1. Johannes 5, Vers 18. Da schreibt der Apostel Johannes, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wörtlich heißt es hier im Griechischen, der Böse kann dich nicht packen, der kriegt dich nicht. Wenn du aus Gott geboren bist und wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben erlebt hast, dann schützt er dich. Ja, und ich glaube, der Clou dahinter ist zu sehen, dass Jesus nicht nur mein Retter ist, das ist er definitiv. Er ist als Stellvertreter für mein Leben gekommen, um mich frei zu kaufen, aber dass er auch der Allermächtigste ist und dass er alle Macht hat, den Teufel aus unserem Leben auch fernzuhalten. Ich hatte vorhin schon kurz angeteasert, diese Stelle, Vers 28 und 29, da gehe ich jetzt noch ganz kurz zum Ende drauf ein, einfach um die aufzulösen. In Vers 28 steht, ich sage euch, alles kann den Menschen vergeben werden. Jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Vers 29, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Also es gibt keine einzige Sache, die ich machen kann, die so böse ist, dass Gott sie mir nicht vergeben kann. Vers 28 und Vers 29, außer man versündigt sich gegen den Heiligen Geist, das kann dann nicht vergeben werden. Seltsam, oder? Ist nicht ein Widerspruch in sich? Nein, ich möchte es euch kurz erklären. Ich glaube, eine Bibelstelle, die schon für viel Verwirrung gesorgt hat, die aber ganz leicht aufzulösen ist. Der Heilige Geist, er hat die Aufgabe, dir zu zeigen, dass Jesus nicht nur ein Lehrer ist, sondern dass er der Mächtigste ist, dass er der Erlöser ist, dass er gekommen ist, auch um dich mit Gott zu versöhnen. Und Gott sagt, ich kann jede Sünde vergeben. Komm zu mir her, ich vergebe dir jede Schuld, die du möchtest. Aber gleichzeitig sagt Gott, ich kann dir überhaupt keine Schuld vergeben. Ich kann dir gar keine Sünde vergeben, wenn du nicht bereit bist, meine Vergebung anzunehmen. Wenn du das ablehnst. Wenn du die Vergebung, die du so dringend notwendig hast, in deinem Leben zurückweist. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, das er in uns macht, dass er Schuld aufdeckt, uns überführt und vor Gott bringen will, dass wir uns vor Gott entschuldigen. Und wenn wir das ablehnen, dann ist das die Sünde gegen den Heiligen Geist. Relativ einfach aufzulösen. Eine sehr deutliche Warnung, dass wir unser Leben von Gott immer wieder checken lassen und vor Gott unsere Schuld hinbringen. Es gibt aber auch noch eine Verheißung hier in diesem Text. Und die Verheißung, die besteht darin, dass Jesus sagt, Vers 34 und 35, er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und in einer familienorientierten Kultur, in der Jesus gelebt hat, in der die Familie alles bedeutet hat, hat Jesus die Kühnheit zu sagen, selbst wenn deine Eltern dich ablehnen. Ja, worst case Szenario in dieser Welt damals. Selbst wenn deine Familie dich ablehnt, dann kannst du zu mir kommen. Und ich gebe dir eine bedingungslose Liebe, die so stark ist, dass du sie annehmen kannst, von der dich nichts trennen wird, egal wie deine menschlichen familiären Bande auf dieser Erde sind. Jesus sagt, du kannst durch mich in die himmlische Familie aufgenommen werden. Ja, ich bin dein Bruder, ich bin dein Herr und du gehörst zu dieser Familie dazu, wenn du in mein Reich kommst. So sehr liebt Jesus Christus dich. Und es ist eine Einladung, uns durch unser Leben ihm Raum zu geben, dass er das Böse besiegen kann durch sein Handeln. Denn er ist der Gute, der nur Gutes tun will in unserem Leben und in der Welt um uns herum. Er ist der Mächtige, der das Böse besiegt. Lasst uns noch zusammen beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, was wir haben dürfen in unserer Sprache, dass du uns immer wieder einen Spiegel vor Augen hältst, was für einen Anspruch du an unser Leben stellst und wer du bist, dass du der Mächtigste bist, den es gibt, dass du dich klein gemacht hast, Christus, auf diese Erde gekommen bist, unseren Platz eingenommen hast, alle Schuld und Sünde getilgt hast, damit wir wieder mit dir in Beziehung stehen dürfen. Und mein Gebet ist, dass du uns hilfst, durch die Kraft deines Geistes das Böse in uns durch dich zu besiegen. Bitte schenk uns Gnade und hilf uns genau dabei. Amen. Wir feiern jetzt gemeinsam das Abendmahl. Und ich knüpfe nochmal aus dem letzten Gedanken meiner Predigt an, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um sein Leben für unseres zu geben und uns zu versöhnen mit dem Vater im Himmel. Diese Beziehung, die durch nichts anderes zu erkaufen ist als durch das Blut von Jesus, das feiern wir im Abendmahl. Und es ist eigentlich jedes Mal neu ein Freudenfest, dass wir uns daran erinnern dürfen, damit es uns in unserem Inneren, in unserem Wissen nicht in Vergessenheit gerät. Und ich möchte uns dazu noch eine Bibelstelle vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, als Jesus das Abendmahl gefeiert hat, an dem Abend, bevor er dann im Garten Gethsemane verraten und gefangen genommen wurde, wie das abgelaufen ist. Und dort steht in 1. Korinther 11, Vers 23, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Es ist so ein starkes Symbol, so eine mächtige Wirkung, die dahinter steckt, was Jesus getan hat, dass er seinen Körper hat töten lassen, dass sein Blut geflossen ist, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Und das feiern wir jetzt gemeinsam im Abendmahl, dass er das für uns errungen hat. Und jeder in unserer Gemeinde, der in unseren Gottesdiensten ist, ist herzlich eingeladen, mit uns mitzufeiern, wenn er eine persönliche Beziehung zu Jesus hat und sagt, daran glaube ich, dass Jesus das für mich errungen hat. Wenn du das nicht glaubst, dann lass das Abendmahl einfach an dir vorbeigehen. Das spielt gar keine Rolle. Und instrumental werden wir begleitet werden im Hintergrund, während das Abendmahl ausgeteilt wird. Ich lade schon mal die Abendmahlshelfer ein, nach vorne zu kommen. Ihr könnt einfach an euren Plätzen sitzen bleiben und bekommt Brot und Traubensaft in so kleinen Bechern gereicht. Und wir holen uns das in dieser Zeit des Abendmahls vor Augen, in den Sinn, was unser Herr Jesus Christus als der Mächtige für uns errungen hat am Kreuz. Jesus Christus, ich danke dir für dein Werk, dass du unser Stellvertreter geworden bist, dass du der Anwalt bist, der uns freigesprochen hat, dass du das Leben gelebt hast, das wir hätten leben sollen, wozu wir gar nicht in der Lage sind und fähig sind. Und wir möchten dir jetzt in diesem Gottesdienst während dieser Zeit des Abendmahls ganz besonders begegnen, dir Danke sagen für dein Liebeswerk, dass wir dir so kostbar sind, dass du das Leben mit uns getauscht hast, das Leben eines Verurteilten, dich verurteilen lassen hast, obwohl du straffrei warst und wir als die, die alle Schuld tragen, freigesprochen werden. Was für ein unfairer Tausch. Danke, dass du derjenige bist, der sich auf den Weg gemacht hat zu uns, um uns zu dir in den Himmel zu ziehen. Und ich danke dir für dein ganzes Leben, für jedes deiner Worte, für jede deiner Taten, die so eindrücklich zeigen, was wir dir wert sind. Dass es nichts gibt, was du für dich behalten wolltest, sondern dass du bis ans Letzte bereit warst, dich zu verausgaben, alles zu geben, dass wir versöhnt sind mit dir. Voller Dankbarkeit und mit freudigem Herzen stehen wir staunend vor dir und nehmen dieses Brot und diesen Traubensaft von dir an und rufen uns in Erinnerung, dass du der große König unseres Lebens bist. Hab herzlich Dank dafür. Amen.